Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Marina Schweizer. Guten Abend. Der WM-Traum ist für die ukrainischen Fußballer gestern Abend geplatzt. Die Ukraine verliert das entscheidende letzte Playoff-Spiel gegen Wales mit 0:1 und fährt nicht zur WM in Katar. Danach ging es für das Team schnell wieder zu dem Thema, das seit Ende Februar dominiert, der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Wir fragen gut 3 Monate nach Kriegsbeginn heute in Sport am Feiertag. Welche Spuren hinterlässt dieser Krieg inzwischen bei Athleten und wie geht der Sport insgesamt damit um? Warum sind viele Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus ausgeschlossen, Funktionäre aber nur ein paar wenige? Das beleuchten wir. Und wir sprechen mit einer jungen ukrainischen Fechterin, die seit Monaten in Deutschland lebt und trainiert. Alles gegeben und am Ende nichts bekommen. Das dürfte das Gefühl der ukrainischen Fußballnationalspieler gestern Abend gewesen sein nach der 0:1 Niederlage gegen Wales. Die bedeutet, die Ukraine ist nicht für die Fußball-WM qualifiziert. Die große Bühne bekommen andere. Dass es da in der heutigen Zeit um mehr als Fußball ging für die Beteiligten, das war allen anzumerken, mitten in diesen Kriegszeiten. Wir wollen gleich zu Beginn einmal mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Peter Sawicki in Warschau darüber sprechen, wie dieses Fußballspiel und der geplatzte Traum von der WM nachhalt heute am Tag danach. Peter, wie ist das aus für die Weltmeisterschaft in der Ukraine aufgenommen worden?
Alles in allem könnte man wohl sagen, gefasst bis nüchtern, im Gegensatz zumindest zum Team selbst. Denn vor allem einige Spieler haben ja doch sehr emotional auf diese Niederlage gestern reagiert. Natürlich in Anbetracht dessen, was sich in ihrem Heimatland abspielt. Der Trainer Oleksandr Petrakow hatte wörtlich gesagt, wir müssen uns entschuldigen. Auf der Pressekonferenz danach, danach aber auch relativ breit die Situation im Land, den Krieg im Land thematisiert. In der Politik gab es jetzt keine vernehmbaren Reaktionen führender Personen. Volodymyr Zelensky hat in seinen Ansprachen, die er ja täglich publiziert, hat er oft verschiedene Themen angesprochen, auch über das Kriegsgeschehen hinaus. Das war diesmal mit Blick auf dieses Verpassen der WM-Qualifikation nicht der Fall. Umgekehrt bei einem Sieg wäre das sicherlich anders gewesen. Was die Berichterstattung angeht, die war relativ knapp, wobei man auch da die Leistung anerkannt hat, sozusagen. Man hat alles gegeben, aber es hat nun mal nicht gereicht. Die prominenteste Reaktion gab es dann vielleicht noch im Fußball selbst. Da hat der frühere Trainer Andriy Schewtschenko gesagt, auf Twitter sich geäußert, er sei stolz auf das Team, das bis zum Ende gekämpft habe, aber sinngemäß dann noch dazu gesagt, Fußball und Resultate im Sport, die sind vor allem derzeit nicht alles im Leben.
Hat sich eigentlich in den vergangenen Tagen tatsächlich gezeigt, wie viel die Bevölkerung dann doch auch trotz allem an so etwas wie Fußball denken kann in diesem Kriegszustand?
Also anhand dessen, was wir auch mit Gesprächspartnern in der Ukraine erörtern oder erfahren konnten, durchaus. Also demnach war zum Beispiel in Kiew zu beobachten, dass einige Kneipen da durchaus voll waren, dass da viele Menschen speziell eben draußen in Kneipen, in Restaurants sich das Spiel angeschaut haben. Die Ukraine ist ja grundsätzlich ein sehr sportinteressiertes, auch fußballbegeistertes Land. Wenngleich der Sport selbst derzeit in der Fernsehberichterstattung nicht die überragende Rolle natürlich spielt. Das Spiel wurde auch gestern auf einem speziellen Sportkanal übertragen, jetzt nicht im Hauptprogramm sozusagen. Interessant aber auch zum Beispiel, was ein prominentes Online-Magazin, das heißt Obozrevatsie, im Nachklapp des Spiels berichtet hat. Da hat es zum Beispiel also offenbar hitzige Diskussionen in sozialen Netzwerken ukrainischen oder unter ukrainischen Nutzern gegeben, zu fragen, wie ist der Trainer gut genug gewesen und auch für die Zukunft, also der Nationaltrainer Petrakow, oder hätte man von dem Team mehr erwarten können, hätte man einen Sieg gegen Wales erwarten können oder ist das eben in Kriegszeiten dann doch eben untergeordnet? Das zeigt also durchaus schon, das Interesse an Sport in Kriegszeiten ist schon da, wenngleich eben natürlich dann untergeordnet.
Und wie stark war diese sogenannte höhere Ebene ein Thema, die man ja einer WM-Teilnahme zugesprochen hat? Also zum Beispiel, dass die Ukraine mit ihrer Situation durch so eine Teilnahme dann auch im Gespräch bleibt.
Das ist in der Hinsicht sicherlich nicht ganz leicht zu beantworten, mit Blick darauf, dass die WM ja doch in einigen Monaten, im halben Jahr erst stattfindet und man dann nicht weiß, wie die Lage dann genau ist. Wobei feststeht, dass das Land dann, selbst wenn der Krieg dann vorbei sein sollte, dass das Land ja dann zum Beispiel zum Thema Wiederaufbau ja dann weiter im Fokus stehen würde. Insofern, oder zum Sport ist es ja noch Beim Sport ist es ja zum Beispiel noch so, dass der Funktionäre Probleme damit haben, dass politische Botschaften da untergebracht werden. Aber zum Beispiel beim Spiel in Schottland hat man gesehen, dass sich da auch Fangesänge sozusagen dazu eignen, auf die Situation zum Beispiel im Land aufs Kriegsgeschehen aufmerksam zu machen. Insofern, man hätte diese Art Bühne gerne mitgenommen, aber ist sicherlich kein Muss aus ukrainischer Sicht.
Jetzt gibt es ja Meldungen, dass es Gedankenspiele dazu gibt, dass trotz Krieg im Sommer die Fußballliga wieder starten könnte. Wie ist das denkbar?
Ganz aktuell hat sich der Chef des ukrainischen Fußballverbands Andriy Pavelko zu Wort gemeldet und er hat sich da also offenbar auch mit dem Präsidenten selbst besprochen und demnach soll im August definitiv, wie es heißt, der Profifußball der Männer und der Frauen auch wieder aufgenommen werden. Auch wenn Krieg noch herrschen sollte, wobei dann natürlich die entscheidende Frage ist, unter welchen Bedingungen das wirklich geschehen kann. Ukrainische, auch polnische Medien sprechen darüber oder spekulieren darüber, dass das zum Teil oder komplett in der Westukraine geschehen könnte, vielleicht auch zum Teil in Kiew. Aber da ist natürlich die Frage, wie sicher ist es dann dort? Was tut man zum Beispiel, wenn Luftalarm ausgelöst wird, wenn dann eben noch Krieg herrscht? Eine andere Variante ist, dass das komplett dann im Ausland zunächst einmal stattfindet, also Polen oder die Türkei werden da auch als Abnehmerländer genannt. Clubs wie Schachtar Donetsk zum Beispiel, die weisen noch darauf hin, dass sie wohl Probleme haben werden, überhaupt einen Kader zusammenzustellen, weil da ja sehr viele Spieler zum Beispiel aus Brasilien im Kader bislang gestanden haben, die wohl nicht zurückkehren werden. Stattdessen würden auch vielleicht auch ukrainische Talente günstig ins Ausland verkauft werden müssen, möglicherweise. Feststehen offenbar, wenn es denn so kommen sollte, die Liga-Teilnehmer, 14 aus den bisherigen 16 Teams, bei den Männern zum Beispiel, zumindest, die sollen dann starten. Die Teams aus Mariupol und Tschernihiw, also besonders zerstörter Städte, die würden dann nicht starten, wie es heißt. Aber viele Fragen bleiben dann natürlich noch offen.
Live aus Warschau, unser Korrespondent Peter Sawicki. Vielen Dank. Ein Aufeinandertreffen der ukrainischen Mannschaft mit der russischen oder der belarussischen Mannschaft ist zurzeit undenkbar im Fußball. Aber zumindest mit Belarus wäre es theoretisch möglich, weil das Team nicht wie Russland suspendiert ist. Und so kommt für die Europäische Fußballunion jetzt eine neue Ausnahmeregelung hinzu, weil manche Begegnungen kann es einfach nicht geben. Konstantin Eckner mit den Hintergründen.
Zur Abwechslung hat die UEFA eine Entscheidung getroffen, die zu keinem nennenswerten Widerstand in der hiesigen Öffentlichkeit geführt hat. Fortan dürfen ukrainische und belarussische Mannschaften wegen des Krieges nicht gegeneinander antreten. Das soll bei Gruppenauslosungen für internationale Wettbewerbe verhindert werden und betrifft etwa die Qualifikationen für WM und EM, aber auch Clubwettbewerbe wie die Champions League. Die weiteren 5 verbotenen Aufeinandertreffen, wie es in UEFA-Dokumenten heißt, sind Armenien gegen Aserbaidschan, Ukraine gegen Russland, Kosovo gegen Serbien sowie Kosovo gegen Bosnien-Herzegowina und Spanien gegen Gibraltar. Die Verhinderung von bestimmten Partien hat in Europa auch historische Gründe, wie Jürgen Mittag, Professor von der Deutschen Sporthochschule Köln, sagt.
In der Vergangenheit war es häufiger der Fall gewesen, dass die UEFA Spiele angesetzt hat, die dann nicht zu Tragen gekommen sind, weil eben ein Team sich geweigert hat, gegen das andere anzutreten. Man denke, berühmt-berüchtigt, an den Nationenpokal, damals so genannt die Europameisterschaft 1960, als Spanien sich weigerte, gegen die UdSSR anzutreten.
Das Franco-Regime wollte nicht, dass die eigene Mannschaft nach Moskau reist, weshalb die Sowjetunion kampflos in die Endrunde des Wettbewerbs einzog. Generell bildet die Ära des Kalten Krieges eine Art Ausgangspunkt für die Überlegung der UEFA, nicht auf Biegen und Brechen jede Paarung austragen zu wollen. Und auch nach dem Ende des Kalten Krieges gibt es politische und militärische Spannungen in Europa. Und der Fußball ist mittendrin. Ob Krieg in der Ukraine, Konflikt um die Bergkarabach-Region oder anhaltende Spannungen auf dem Balkan. Das Vorgehen der UEFA hat seine Berechtigung, meint Politikwissenschaftler Jürgen Mittag.
Man muss nun sehen, dass in der Welt des Sportes eben in der Tat solche politischen Konflikte immer wieder zum Tragen kommen und dass es durchaus Sinn macht, solche gelenkten oder regulierten Auslosungen bzw. Spielansetzungen zu berücksichtigen, wenn man in einer Situation oder Konstellation ist, dass eben potenziell gefährliche Entwicklungen, Konflikte oder Schlimmeres im Raume stehen würde, beziehungsweise das Spiel nicht unter ordnungsgemäßen Kriterien erfolgen kann.
Nun steht aber weder die UEFA im Fußball noch der Fußball in der Welt des Sports mit dieser Problematik allein da. Auch andernorts werden Wettkämpfe durch äußere Faktoren beeinträchtigt. Jürgen Mittag nennt ein Beispiel.
Was es immer wieder gegeben hat, sind Wettbewerbe, die unter Beteiligung von israelischen Sportlern ausgetragen worden sind, egal in welcher Disziplin, ob Mannschafts- oder Individualsportarten. Und wenn es dann eben zu Spielansetzungen oder Spielpaarungen von Israel gegen arabischen Staaten kam, dann sah man sich genau mit dieser gerade besprochenen Problematik konfrontiert. Und das hat letztlich in der Konsequenz dazu beigetragen, dass Israel die Assoziation im Fußballfall dann die Asiatische Konföderation verlassen hat und sich einer anderen Konföderation oder mehreren hintereinander unterschiedlichen Konföderationen angeschlossen hat, um dem aus dem Weg zu gehen.
Israel tritt mittlerweile in einigen Sportarten unter dem Dach der europäischen Kontinentalverbände an. Bei Olympischen Spielen weigern sich allerdings immer wieder Sportler, gegen israelische Athleten anzutreten. Derweil sagte Kanada kürzlich ein Fußballtestspiel gegen den Iran aufgrund eines Flugzeugabschusses nahe Teheran im Jahr 2020 ab. Und das sind nur einige von vielen Anhaltspunkten, die zeigen, dass der Sport immer enormem politischen Druck ausgesetzt ist.
Konstantin Eckner mit einer Erklärung, welche Länderspielbegegnungen es wegen politischen Konflikten momentan nicht geben kann. Im ukrainischen Fußball wird schon drüber nachgedacht, wie es mit der Liga wieder losgehen könnte. Für viele andere Sportlerinnen und Sportler aus dem Land sind solche Gedanken aber mitten im Kriegsgeschehen noch weit weg. Eine von ihnen ist die 16-jährige Fechterin Maria Rodicheva. Weil sie bei Kriegsbeginn zufällig in Deutschland war, lebt sie jetzt in einem Sportinternat in Dormagen. Sie hat uns hier im Deutschlandfunk schon Ende März erzählt, wie das für sie war. Damals hat sie gesagt, sie hofft, dass es nur 1-2 Monate dauert und sie dann zurückfahren kann. Aber der Krieg dauert auch jetzt im Juni noch an und ich habe sie nochmal kontaktiert, weil ich wissen wollte, wie es ihr mit der Lage inzwischen geht. Das ist ihre Antwort.
So, ehrlich gesagt, heute ich verstehe, dass ich werde in Deutschland für noch ein Jahr für 100% bleiben, gegen im Internat. Und ehrlich gesagt, ich möchte auch normal Training haben und zur Schule gehen, weil ich verstehe, dass leider, wenn Krieg wird beendet, es muss ein bisschen Zeit dauern, um alles in Ordnung zu sein.
Wissen Sie das auch schon praktisch vom Internat aus, dass das für Sie so sein wird, dass das möglich ist?
Für mich Internat, das ist die beste Möglichkeit, weil ehrlich gesagt, ich war traurig die erste Woche, dass es wird keine Möglichkeit zu Training. Und für mich Training, das ist fast die wichtigste in meinem Leben, weil ich trainiere schon seit 3 Jahren alt. Und deswegen Sport für mich, das ist die wichtigste nach Familie. Und ich freue mich sehr, dass ich habe diese Möglichkeit, hier zu leben, essen, mit Freunden kommunizieren und auch trainieren.
Wie sieht denn Ihr Alltag als Fechterin in Deutschland mittlerweile aus?
So, am Anfang vor der Tag, ich gehe zur Schule, zur internationalen Klasse. Das gibt ein Problem, dass in der Schule, sie haben mir gesagt, dass ich weiß nicht sehr gut Deutsch. Und deswegen, ich muss in internationale Klasse zu gehen, wo ich muss Deutsch lernen, aber das ist andere Situation. Und dann, ich habe Freizeit nach der Schule um 3 Uhr oder um 1 Uhr. Das hängt von der Tag ab. Und dann, ich habe Training am Abend, so um 5, um 6, etwas wie so. Und um 8 oder 7, ich bin schon in meinem Zimmer, ich kann mir erholen, ich kommuniziere mit anderen ukrainischen Leuten, die im Internat leben und mit anderen deutschen Kindern, mit anderen deutschen Sportlern und dann schlafen.
Ja, haben Sie schon Freunde gefunden in Deutschland im Internat?
Im Internat, ja, das ist ehrlich sehr gut. Es gibt sehr gute Leute, gute Sportler, meine Leiter, er ist die Beste. Sie sind Tobias Lange und Henry Heide, sie sind die Hauptpersonen im Internat und sie haben mir geholfen, damit ich in diesem Internat bleiben kann. Und ich danke ihnen für ihre Hilfe für mich. Und ja, ich finde, das Internat ist sehr cool.
Wie läuft das denn im Internat ab? Sind Sie dort jetzt als Gast des Deutschen Fechterbundes?
Nein, in Fechten, wir haben ein bisschen andere Regeln und ich fechte für die Ukraine, weil ich kein Land nur einmal in meinem Leben zu wechseln. Und deswegen, es gibt kein Problem, dass ich werde in Deutschland trainieren, mit anderen deutschen Fechtern, aber für Ukraine zu fechten. Wettbewerbe zum Beispiel, einige europäische Meisterschaft, Weltmeisterschaft und etwas wie so.
Haben Sie denn Kontakt zu anderen Fechterinnen und Fechtern aus der Ukraine, die jetzt nicht in Deutschland sind? Wo sind denn andere Fechterinnen so in Ihrem Alter?
Ich weiß, dass unsere ukrainische Mannschaft, sie sind in Italien, 8 oder 6 Damen und 8 oder 6 Herren in Italien. Und sie haben dieses Jahr am Weltmeisterschaft auch teilgenommen.
Und haben Sie Kontakt zu Menschen, die jetzt zum Beispiel auch noch in der Ukraine sind und Fechterinnen sind? Also wie geht das da vor Ort? Teilweise ist das undenkbar, dort dem Sport nachzugehen?
Ich habe einen Freund, er ist auch Fechter und sehr gut Fechter. Und er war in Italien auch, aber nur für 3 Wochen. Und dann er musste zurückfahren, weil er ist 20 Jahre alt. Und er ist jetzt in Kiew und wir kommunizieren und leider er kann jetzt nicht normal trainieren, weil es gibt fast keine Leute und er trainiert selbst und alles.
Was bedeutet denn dieses Netzwerk, das Sie im Sport haben? Was bedeutet das denn momentan für Sie in dieser Situation, wo ganz viele Kolleginnen über ganz Europa wahrscheinlich verstreut sind?
Wir verstehen es und wir können nichts machen. So, wir müssen so leben. Und einige haben diese Möglichkeit, Ausland zu fahren. Einige leider haben diese Möglichkeit nicht wegen Alter oder einige Familiensituationen. Und sie oder trainieren selbst oder sie versuchen etwas zu machen, zu Ausland zu fahren und auch an einige Wettbewerbe teilnehmen. Weil zum Beispiel es gibt viele meiner Freundinnen, sie sind in Schweiz, in Spanien und sie teilnehmen an Wettbewerben und sie bekommen einige Plätze, so erste, zweite, das ist cool, ich finde.
Frau Rodiceva, als Sie das letzte Mal hier im Deutschlandfunk zu hören waren, kurz nach Ihrer Ankunft, da haben Sie gesagt, Sie sind ja in Dormagen, das ist eine sehr schöne Stadt, alles ist neu und bequem. Was hat sich verändert seit Ihrer Ankunft, als Sie ja noch viel gebraucht haben, auch für den Alltag und Sie ganz neu waren?
Ehrlich gesagt, fast alles ist sehr gut. So, fast alles ist bequem. Mit Buses, mit Zug, ich kann irgendwo fahren, überall. Und das ist cool, dass ich kann mit meinen Freunden aus anderen Bundesland, aus anderen Städten Zeit verbringen und treffen. Aber es gibt einige Probleme mit Regierung, weil sie möchten mir kein Geld zu bezahlen. So,
welche Regierung, die deutsche oder die ukrainische?
Deutschland. So, ich bin hier schon 3 Monate in Dormagen und ich bekomme kein Geld total. Ich habe kein Geld zu ankaufen, etwas Kleidung kaufen. So, zum Beispiel, das ist Sommer und ich habe alle Kleidung oder für Sport von anderen Sportlern oder Winter.
Wovon leben Sie momentan?
Ich lebe im Internat und danke meiner Leiter, dass er gibt mir sein Geld und ich kann etwas kaufen. Aber ich finde, das ist nicht sehr gut, dass ich bin hier schon 3 Monate und ich bekomme kein Geld.
Was ist da ja Ihre Bitte an Deutschland?
Ich möchte etwas zu kaufen, so zum Beispiel einige Kleidung. Ich möchte einige Süßigkeiten zu kaufen und etwas wie so. Und die anderen, sie bekommen dieses Geld und ich bekomme keine. Dass es gibt ein Problem, dass ich lebe im Internat ohne Eltern und ich bin 16 Jahre alt und sie sagen, dass ich kann arbeiten schon und ich kann selbst Geld machen und das ist eine sehr schwierige Situation.
Sie meinen, ja, die anderen deutschen Athletinnen und Athleten bekommen Geld oder sind Sie die Einzige, die aus der Ukraine kommt?
Leute. Ich meine, das ukrainische soziale Geld, eine Hilfe von Deutschland.
Das bekommen die anderen Ukrainerinnen schon und Sie noch nicht?
Ja, und auch es gibt im Internat noch 2 ukrainische Sportler. Sie sind Ringer und sie bekommen auch kein Geld.
Maria Rodiceva war das, Fechterin aus Kiew, die seit Anfang März in Deutschland lebt. Ihre Familie, das hat sie mir nach unserem Gespräch noch gesagt, die ist inzwischen auch nach Deutschland gekommen und lebt in Berlin. Und in Schleswig-Holstein sitzen inzwischen auch 5 ukrainische Sportseglerinnen zusammen in einem Boot. Dasha, Maria, Alexandra und Nastja sind erst vor wenigen Monaten aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Sie trainieren jetzt mit einer Landsfrau, die schon lange in Deutschland lebt, die ukrainischstämmige Olympiaseglerin Anastasia Winkel. In wenigen Tagen will dieses ukrainische Team in Deutschland beim Helga Cup antreten, einer Regatta nur für Frauenteams. Christina Smirnov hat das Team bei den Vorbereitungen begleitet.
Das Großsegel wird ausgerollt. Die letzten Handgriffe werden getätigt. Wir sind bereit. Fünf junge Frauen befinden sich auf einem 6 Meter langen Segelboot der J70 inmitten des Hafens in Strande, nordöstlich von Kiel. Auch für die Olympiaseglerin Anastasia Winkel ist die Situation neu. Normalerweise segelt sie gemeinsam mit ihrem Mann oder anderen Weltklasse-Seglerinnen. Heute kommt ihre Crew aus ihrem Heimatland, der Ukraine.
Meine Steuerfrau ist Anastasia Patocka. Sie kommt aus Kiew. Sie ist noch 21, also sehr jung. Und die Kleinste hier zwischen uns ist Dasha. Ist jetzt hier in Kiel schon eine Regatta gesegelt aus 200 Booten und macht einen ziemlich guten Job hier bei uns an Bord.
Anastasia Winkel leitet das Team selbst, gibt Anweisungen und teilt ihre Erfahrungen mit den Mädchen. Größtenteils kommunizieren sie untereinander auf Russisch.
Ich heiße Maria, ich bin 32 Jahre alt, ich komme aus der Ukraine, aus Dnipro und ich bin für die Taktik zuständig.
Alexandra ist 23 und hat die Position Vorschiff. Sie hat unter anderem das Gewicht des Bootes im Blick. Kennengelernt hat Anastasia Winkel die Frauen als Teenagerin in der Ukraine, beim Segeln, bei Wettkämpfen. Damals hätten sie es sich nicht ausmalen können, zusammen an einer Regatta in Deutschland an den Start zu gehen. Beim Segeln lernte Anastasia Winkel auch ihren Mann Malte Winkel kennen und folgte ihm nach Kiel. Jetzt gibt sie das Kommando. 2, 1. Und Wende. Der Wind bläht die Segel, das Boot nimmt immer mehr Fahrt auf. Nastja steuert nach, Maria bewegt den Mast. Dasha prüft den Weg, alles noch auf Kurs. Start, Beschleunigen, Wendemanöver, der richtige Umgang mit dem Boot. Das Ganze nochmal und nochmal. In manchen Situationen sind sie noch kein eingespieltes Team. Kein Wunder, denn für den Helga Cup trainiert das Team in dieser Konstellation erst seit wenigen Wochen. Seit dem 24. Februar mit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat sich das Leben der Ukraine verändert. Auch für die Sportlerinnen. Mit zunehmender Bedrohungslage entschlossen sich die Frauen Mitte März, das Land zu verlassen. Die Segel-Community half ihnen bei ihrer Flucht. Insbesondere Anastasia Winkel.
Das Schmerzen ist so groß, dass alles, was da passiert. Und wenn ich den Leuten helfe, das beruhigt mich dann ein bisschen. Natürlich schaltet man vor allem auf dem Boot ein bisschen ab. Die Mädels freuen sich, wenn sie im Wasser sind. Sie vergessen alle anderen Probleme zu Hause, weil die Männer sind viele noch in der Ukraine und die machen sich schon Sorgen.
Gemeinsam mit Sven Jürgensen, dem Organisator des Helga Cups, entwickelt Anastasia Winkel eine Idee.
Zum Ersten haben wir mit ihm überlegt, einen Tag für Ukraine zu machen bei Helga Cup, wo Kinder die Möglichkeit haben, auf einem Boot zu segeln und ihre Eltern einfach gemütlich einander treffen können, kennenlernen, Kaffee, Kuchen und schön Alsteraussicht genießen. Und dann haben wir angefangen, das zu organisieren. Und er meinte, ja, komm, lass uns ukrainische Crew bilden und auch Ukraine bei Helga Cups repräsentieren. Das wäre doch ziemlich cool. Und ich habe Mädels gefragt, sie waren auch sehr begeistert. Und alle haben schon Segeln vermisst, alle wollten aufs Wasser, alle wollten in einer Regatta teilnehmen.
Wie an diesem Morgen bei strahlend blauem Himmel, leichtem Wind und 11 Grad trainieren die Frauen zweimal pro Woche, 4 Stunden. Um beim Helga Cup als Einheit zu funktionieren, brauchen sie jede Trainingseinheit. Noch läuft nicht alles reibungslos ab. So sagt Anastasia Winkel, verbessern könnte man.
In erster Linie Kommunikation, wie man am einfachsten Kommando gibt, Informationen gibt.
Nach 3 Stunden neigt sich die Trainingseinheit dem Ende zu. Bis sie am Ufer anlegen, vergeht noch eine weitere halbe Stunde. Das Boot muss vorsichtig an seinen Anlegeplatz manövriert werden. Mit dicken Tauen verknotet Anastasia Winkel die J70. Jetzt liegt sie wieder im sicheren Hafen.
Das Boot segeln meine Freunde zur Bundesliga. Und ich habe sie nachgefragt und haben mir erlaubt, in der Zeit, weil sie das Boot nicht nutzen, das hier zu nutzen.
Erzählt Winkel. Mit dem über 6 Meter langen Kahn haben sie beim Helga Cup viel vor.
Ich freue mich auf die Rennen, auf die Windverhältnisse. Es ist toll, an so einem Wettkampf teilzunehmen.
Eine Reportage aus Ostseebad Strande von Christina Smirnoff. Wie wirkt sich der Angriffskrieg auf die Ukraine inzwischen auf den internationalen Sport aus? Das fragen wir uns heute in Sport am Feiertag hier im Deutschlandfunk. Und da schauen wir jetzt mal auf die großen Strippenzieher im Sport, die Funktionäre. Fast alle Sportweltverbände haben ja Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus inzwischen von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. In den Verbänden selbst sitzen aber vor allem russische Funktionäre noch ganz oft fest im Sattel. Raphael Späth hat sich das angeschaut.
Im Moment ist das Gefühl der Machtlosigkeit da.
Jörg Bokamp ist Vorstandsmitglied des Internationalen Schießverbandes ISSF. Der Verband steht sinnbildlich für den Großteil der Sportverbände, der sich weiterhin vor Sanktionen gegen russische und belarussische Funktionäre scheut. Im Gegenteil, mit Wladimir Lissin führt einer der mächtigsten Oligarchen Russlands auch heute noch als Präsident die Geschicke im Verband. Auch der Europäische Schützenverband wird von einem russischen Funktionär geführt. Alexander Ratner ist gleichzeitig auch noch Generalsekretär des Weltverbandes.
Das heißt, man hat das gesamte System über eine Kaskade quasi eingenommen.
Jörg Bokamp hat als Geschäftsführer des Deutschen Schützenbundes gemeinsam mit dem Schweizer Verband einen Brief an Lissin und Ratner geschrieben, in dem die Präsidenten dazu aufgefordert werden, zumindest vorübergehend ihre Ämter ruhen zu lassen. Eine Forderung, der sich inzwischen viele weitere, weitestgehend westeuropäische und nordamerikanische nationale Verbände angeschlossen haben.
Das ist im Grunde genommen ignoriert worden und die Position, die man dort halt vertritt, so wie es auch nach außen dargestellt ist, wir, sprich die Präsidenten sowohl in der ISSF, im internationalen Verband als auch im europäischen, haben ja nichts mit dem Krieg zu tun. Und auch die Sanktionen des IOCs richten sich ja nicht gegen Einzelpräsidenten oder Einzeloffizielle, sondern eben halt nur im Bereich des Sports und der direkt am Sport Betroffenen.
Auch das Internationale Olympische Komitee mit Sitz im Schweizer Lausanne verzichtet bis heute auf Sanktionen gegen die eigenen russischen Mitglieder, obwohl auch die Schweizer Politik das IOC inzwischen schon zum Handeln aufgefordert hat.
Man muss beachten, dass die Funktionäre, um die es hier geht, meistens noch eine engere Beziehung zu den Regimen aufweisen als die Sportlerinnen und Sportler, die ja bereits sanktioniert sind. Und umso unverständlicher ist für mich die Reaktion des IOC.
Sagt beispielsweise der Schweizer Nationalrat Roland Fischer im Schweizer Rundfunk. Das IOC beharrt aber weiterhin auf seiner Position.
Nach internationalem Recht sollten und können keine Menschen sanktioniert werden, die nicht für etwas verantwortlich sind.
Sagt IOC-Präsident Thomas Bach Ende Mai.
Der Krieg wurde nicht von den russischen Bürgern, den Athleten, dem russischen Olympischen Komitee oder den IOC-Mitgliedern in Russland gestartet. Es gibt keine Gerechtigkeit, wenn man alle über einen Kamm schert. Das wäre sogar kontraproduktiv, weil es ins Propagandanarrativ derjenigen fallen würde, die behaupten, dass Sanktionen nur ein weiterer Teil einer Verschwörung gegen das eigene Land seien.
Are just a part of a wider conspiracy directed against their country.
Ich kann das nicht genau nachvollziehen, weil selbstverständlich wird ein Funktionär, der aus Russland kommt, immer als russischer Funktionär angesehen werden, genau wie ein deutscher Funktionär als deutscher Funktionär angesehen wird.
Sagt Heike Ahlert, die als Vizepräsidentin des Europäischen Tischtennisverbandes auch Einfluss im Weltverband hat.
Aber das ist, glaube ich, mit der Hintergrund, warum es so viele unterschiedliche Konsequenzen in den verschiedenen Verbänden gibt.
In europäischen Sportverbänden ist die Situation oftmals nicht ganz so dramatisch. Der Europäische Fechtverband hat seinen Präsidenten auf einem außerordentlichen Kongress erst kürzlich abgewählt. Igor Levitin, ein enger Putin-Vertrauter und ehemaliges Kabinettsmitglied, ist schon Anfang März selbstständig als Präsident des Europäischen Tischtennisverbandes vorübergehend zurückgetreten.
Igor Levitin hat selbst gesagt, er suspendiert sich selbst bis auf Weiteres, um dem europäischen Tischtennisband nicht zu schaden,
sagt Heike Ahlert.
Also von daher, er weiß ganz genau, dass es für ihn wichtig war, sich vielleicht zunächst zurückzuziehen, damit es da keine Unruhe gibt, sondern damit wir in der Sache weiterarbeiten können.
Ein anderes Bild ergibt sich in den Weltverbänden. Nur 7 von 40 olympischen Verbänden haben russische und belarussische Funktionäre bisher sanktioniert. Der Präsident des Weltschießverbandes, Wladimir Lissin, posiert auch heute noch fröhlich bei Weltcups mit Athletinnen und Athleten auf dem Siegerpodest, greift sogar aktiv ins Wettkampfgeschehen ein und fordert Regeländerungen.
Ich sage, es ist ein Good Governance-Problem,
findet Exekutivmitglied Jörg Brokamp.
Nach außen hin verkauft man Good Governance und man ist transparent und man will alle einbinden. Aber letztendlich geht es darum, seine eigenen Positionen da durchzudrücken und das in aller Konsequenz.
Lissin selbst zählt als Stahlunternehmer zu den reichsten Menschen Russlands. Schon früh in seiner Amtszeit als ISSF-Präsident hat er aus eigener Tasche einen 10 Millionen Dollar schweren Entwicklungsfonds aufgesetzt. Davon profitiert haben vor allem die kleineren Verbände aus Afrika und Asien. Jörg Brokamp erklärt, dass genau diese Verbände jetzt einem außerordentlichen Kongress und einer Abwahl Lissins bei der Generalversammlung im November im Weg stehen.
Es sind eben halt auch viele kleine Nationen, die dort zur Stimmabgabe gehen. Das findet dann auch in einem netten Rahmen statt, in Sharm el-Sheikh, wo der internationale Verband dann auch Kosten übernimmt, dass dann jeder Föderation Delegierte entsenden kann. Und er sagt dann schon Nein dazu. Und wenn man dann so nett eingeladen wird, wer beißt dann die Hand, die einen dort vielleicht dann gefüttert hat?
Das fragt der Geschäftsführer des Deutschen Schützenbundes am Ende von Raphael Späths Beitrag. Natürlich gibt es auch unter den Athletinnen und Athleten viele Regimetreue, sei es jetzt in Russland oder Belarus. Und weil Spitzensport ja auch in diesen Ländern Staatssport ist, sind viele Sportlerinnen und Sportler jetzt erst einmal suspendiert. Aber was ist mit oppositionellen Athleten, die sich von Putin und Lukaschenko distanzieren? Für sie und ihre sportliche Zukunft kämpft jetzt der belarussische Handballer Alexander Apejkin, der mit seiner belarussischen Sport-Solidaritätsstiftung einer der entscheidendsten Kritiker von Lukaschenko geworden ist. Er versucht jetzt mit Hilfe einer öffentlichen Antikriegsdeklaration für diese ausgeschlossenen oppositionellen Athleten wieder einen Platz zu erkämpfen. Was er damit genau will, hat er mir vor der Sendung so erklärt.
Ja, also mit dem Anfang von dem Krieg hat BSSF, also die Russian Sport Solidarity Foundation, 2 Letter geschickt sozusagen an die internationale Sportgemeinschaft. Der erste Brief war der Brief mit dem Aufruf, die belarussischen und russischen Athleten aus dem Weltsport auszuschließen. Und der zweite Brief, also Open Letter, das war eigentlich diese Anti-War Declaration, also Anti-Krieg-Deklaration. Und das ist ein Aufruf, eine gemeinsame Stimme von allen Athleten gegen den Krieg zu äußern. Also jetzt arbeiten wir sehr intensiv an dieser Anti-War Declaration und haben schon mehr als 300 Unterschriften gesammelt von Athleten aus der Ukraine, aus Belarus, aus anderen Ländern, die ganz konkret gegen den Krieg auftreten. Also das ist sehr wichtig, dass aus unserer Sicht könnte diese Deklaration als ein Weg von gesperrten Athleten zu dem internationalen Sport sein.
Sie meinen, weil Athletinnen und Athleten, weil sie praktisch einmal öffentlich sagen, wir sind gegen diese Politik Russlands oder aus dem Kreml, wir sind gegen diesen Krieg und damit praktisch für Sportverbände klar wird, hier gibt es Athletinnen und Athleten, die sich offen dagegen aussprechen.
Genau, sie müssen ganz deutlich den Krieg beurteilen. Sie müssen das ganz deutlich machen. Also nicht einfach ein Post in sozialen Netzwerken oder, ich weiß nicht, ein Like in Facebook. Das muss ganz konkret mit 4 Punkten sein. Also in dieser Anti-War Declaration, in Anti-Krieg-Deklaration sind alle 4 Punkte dargestellt. Und die Athleten müssen aus unserer Sicht ganz deutlich seine Position äußern. Nicht einfach als ein Anspiel oder als ein Like unter dem Post in Facebook, sondern ganz konkret, ich bin gegen den Krieg und ich bin für diesen Punkt und für jener Punkt. Und das muss so arbeiten.
Können Sie sagen, welche Auswirkungen das gerade auf die Athletinnen und Athleten, die mit Ihrer Stiftung zu tun haben, welche Auswirkungen dieser teilweise ja persönliche Ausschluss von Athletinnen und Athleten aus Belarus hat auf ihr Berufsleben?
Ja, eine ganz große Auswirkung. Also wir haben Athleten, die schon seit 2 Jahren gegen Lukaschenko auftreten. Und da sind Leute, die, also Athleten, die für Demokratie auftreten, die demokratische Werte haben und die schon seit 2 Jahren gegen Lukaschenko kämpfen sozusagen. Und sehr viele Athleten sind im Ausland jetzt. Und sie haben Pläne, bei Sportwettbewerben aufzutreten. Und jetzt können sie das nicht machen, weil sie alle gesperrt sind. Von internationalen Föderationen, von IOC und so weiter, weil sehr viele von ihnen sind gesperrt. Und wir meinen, dass also diese Anti-War-Deklaration, Anti-Krieg-Deklaration könnte ein Ausweg für diese Athleten sein. Wenn die Athleten seine Position ganz deutlich gegen den Krieg äußern, so könnte es als Argument für internationale Verbände dienen, dass diese Athleten diese Werte, demokratische Werte, Antikriegswerte teilen und sie dürfen an den internationalen Wettbewerben teilzunehmen.
Wären die Athletinnen und Athleten denn auch bereit, dass sie dann praktisch gar nicht mehr mit Belarus in dem Fall in Verbindung gebracht werden, also sozusagen unter neutraler Flagge?
Ja, absolut. Sehr viele Athleten wollen nicht unter der offiziellen Flagge auftreten, weil das ist die Flagge von Lukaschenko. Also die offizielle staatliche Flagge ist für sehr viele Leute einfach peinlich. Also sehr viele Athleten wollen nicht unter der offiziellen Flagge auftreten.
Was jetzt noch nicht so ganz klar ist, wenn oppositionelle Athletinnen und Athleten ohnehin schon im Ausland leben und sich auch gegen die Führung ausgesprochen haben, dann wäre jetzt erstmal die Frage, diese Athletinnen und Athleten bekommen doch wahrscheinlich ohnehin keine öffentliche staatliche Sportförderung mehr, oder? Also geht es diesen Athletinnen und Athleten eigentlich um Startgelder und Werbegelder?
Ja. Also sie können auftreten, sie dürfen auftreten bei internationalen Sportbewerben.
Im Namen Belarus bisher?
Im Namen von Belarus, ja. Sie können Belarus auftreten, sie können sich selbst auftreten, vertreten, sie können Föderationen vertreten, obwohl sie keine staatliche Finanzierung haben. Und sehr viele Athleten, die jetzt auch in Belarus sind, sehr viele Athleten sind für 3-4 Jahre versperrt wegen der Krieg. Und es gibt sehr viele Athleten in Belarus, die seine Karriere fortsetzen wollen. Und wenn sie diese Werte teilen, dann aus unserer Sicht können diese Athleten seine Karriere fortsetzen.
Ja, haben Sie da eigentlich schon Rückmeldungen jetzt von Verbänden bekommen, die sich durch so etwas umstimmen lassen?
Noch nicht, aber wir haben die Rückmeldung von sehr vielen Athleten gekriegt. Sehr viele Athleten in Belarus haben ein bisschen Angst, die Deklaration zu unterschreiben, weil sie haben Angst, verfolgt zu werden in Belarus. Wenn sie das machen, dann sind sie eigentlich automatisch gegen Lukaschenko, gegen die Diktatur, gegen das Regime. Und sie haben Angst, dass sie wegen dieser Unterschrift verfolgt werden. Dann sehr viele Athleten haben die Pläne auszureisen aus dem Belarus und dann diese Deklaration auch zu unterzeichnen.
Gab es dann auch innerhalb Ihrer Gruppe viele Diskussionen darüber, wie man einen solchen Brief formuliert? Also gab es vielleicht auch welche, die gesagt haben, ja, müssen wir jetzt das Wort Krieg verwenden? Das ist doch vielleicht so das Zünglein an der Waage, was es uns dann innerhalb des Landes so schwer macht?
Ja, wir sind um allen Punkten mehr oder weniger einzig und wir haben das innerhalb von unserer Gruppe ganz intensiv diskutiert. Und der Text wurde von professionellen Juristen verfasst und das ist eigentlich so ein gemeinsamer Text sozusagen. Also sehr viele Athleten sind ganz einig. Es gab natürlich die Diskussion, wir hatten um den Punkten diskutiert. Vor 3 Wochen haben wir die Deklaration schon veröffentlicht und seit 3 Wochen haben wir tatsächlich 300 Unterschriften schon gesammelt. Und da gibt es eigentlich sehr viele ganz nominierte Athleten, also Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und so weiter.
Es gibt ja ein paar wenige Sportverbände, die eigentlich sagen, wir lassen Athletinnen und Athleten als Einzelsportler zu, wie zum Beispiel im Tennis. Also bis auf das große Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ist es ja erlaubt, dass man da sozusagen als einzelner Athlet, einzelne Athletin antritt. Sind Sie mit solchen Verbänden auch im Gespräch, wie deren Argumentation war? Oder können Sie mit diesen Verbänden auf eine Art zusammenarbeiten?
Noch nicht, aber wir planen eigentlich mit diesen Verbänden zu reden. Also wir müssen eine gemeinsame Position haben. Wir werden in Kontakt setzen in den nächsten Wochen, ich denke. Also jetzt arbeiten wir sehr eng mit Sportlern aus der Ukraine, aus Polen, weil hier muss man ein bisschen personell arbeiten. Und dann gehen wir weiter natürlich. Dann werden wir uns an Verbände wenden, um eine gemeinsame Position mit diesen 4 Punkten in der Deklaration zu haben.
Vielleicht zum Schluss noch kurz die Frage, was denken Sie, die Athletinnen und Athleten, die davon jetzt betroffen sind, wie lange können die weitermachen, ohne an solchen Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen? Oder haben sie teilweise einfach schon selbst aufgehört und verdienen ihr Geld schon irgendwie anders?
Ja, das ist ein ganz großes Problem, weil die Athleten, sie haben nie so lange Karriere. Also die Karriere von dem Athleten, von Sportler, ist normalerweise von 10 bis 15 Jahre.
10 bis 15 Jahre lang, ne? Also nicht im Alter.
Lang, genau. Und die Sperre von, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Jahren, das ist ein ganz großes Problem für die Athleten. Und sehr viele versuchen, einen Ausweg zu finden. Und die Anti-Krieg-Deklaration könnte so ein Ausweg sein. Und die anderen versuchen also, planen, so die Karriere zu enden oder schon eine andere Arbeit zu finden. Also 3, 4, 5 Jahre, das ist echt zu viel für die Athleten. Das ist eine ganz große Pause.
Bei uns im Deutschlandfunk Alexander Apejkin, im Exil lebender belarussischer Athletenaktivist. Wie wirkt sich der Krieg gegen die Ukraine auf den Sport aus? Das fragen wir heute hier. Und dazu lohnt sich auch ein Blick in deutsche Breitensportvereine. Die stellen sich seit Monaten auf geflüchtete Menschen aus der Ukraine ein. Menschen, die hier erst einmal ihr Leben fortsetzen, inklusive Sport. Der Landessportbund Rheinland-Pfalz berät seine Mitgliedsvereine, wie das gelingen kann und hat ihnen zum Beispiel einen Sportguide in ukrainischer Sprache bereitgestellt. Programmleiter für das Thema Integration durch Sport ist in Mainz Felix Kuhhaupt. Er hat mir erzählt, wie er Vereine berät.
Die Arbeit, die wir machen, ist ja im Rahmen von einem Bundesprogramm Integration durch Sport, was es schon seit über 30 Jahren gibt, auch in Rheinland-Pfalz. Das heißt, wir haben da Strukturen, die sich in den letzten 30 Jahren aufgrund auch der Erfahrungen einfach entwickelt haben. Und auf die greifen natürlich zurück. Das heißt, wir stehen mit einer Fachberatung zur Verfügung. Das heißt, Vereine, die Fragen zum Thema Integration haben, melden sich bei uns. Da werden wir auch mal mit Fragen konfrontiert, was den Versicherungsschutz angeht oder auch was den ausländerrechtlichen Status angeht. Natürlich können wir da nicht immer in allen Punkten eine hundertprozentige Beratung geben, aber wir wissen zumindest, an wen wir dann im Zweifel verweisen müssen und sind Ansprechpartner einfach für die Vereine. Das ist das eine, also dass wir eine Beratung, eine Fachberatung anbieten für alle, die irgendwelche Fragen haben. Wir haben auch eine Seite mit FAQs, mit den wichtigsten Fragen, die uns so erreicht haben und den Antworten dazu erstellt, sodass man da eigentlich relativ schnell Informationen findet. Das ist ja auch immer ganz wichtig.
Was braucht es denn im Fall der Ukraine eigentlich für ein besonderes Angebot?
Ich glaube gar nicht, dass das Angebot besonders sein muss. Die Sportstrukturen in Deutschland und Rheinland-Pfalz sind ja gut mit einer flächendeckenden Vereinslandschaft überall. Das heißt, auch in den kleinen Ortschaften, wo Menschen ankommen, ist eigentlich immer einen Sportverein zu finden. Das heißt, eigentlich kann jeder an dem Angebot teilhaben und die Vereine sind auch sehr, sehr offen. Das Wichtige ist tatsächlich eher die Ansprache, also zueinander zu finden. Die Sprache ist natürlich eine der größten Hürden, würde ich sagen, gerade zu Beginn. Die Sportlandschaft ist jemandem aus der Ukraine in Deutschland vielleicht auch nicht geläufig. Und von daher ist natürlich wichtig, dass man irgendwo vermitteln kann, naja, wie ist denn der Sport organisiert in Deutschland? Wen kann man denn ansprechen, wenn man Interesse hat, Sport zu treiben? Und da haben wir beispielsweise auch mit dem Sportguide für Geflüchtete eine Broschüre, die wir 2015 schon entwickelt haben, auf verschiedenen Sprachen, den organisierten Sport einfach vorstellt und Ansprechpartner benennt, haben wir auch auf Ukrainisch übersetzen lassen und den Verein zur Verfügung gestellt und auch unseren anderen Netzwerkpartnern, karitativen Einrichtungen etc., damit sie eben die Menschen einfach informieren können, dass sie wissen, wen kann ich denn eigentlich ansprechen.
Also da steht dann praktisch drin, wir sind der Landessportbund und unter uns gliedern sich ganz viele kleine Vereine in kleinen Orten oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, das steht unter anderem drin. Es steht auch drin, wie ist denn so ein Verein überhaupt aufgebaut? Was ist Ehrenamt? Wie wird das verstanden im Vereinssinne? Das heißt, wer sind eigentlich die Leute, die im Verein das Angebot machen? Also alles, was man so an Hintergrundinformationen brauchen könnte, zu verstehen, wie ein Verein funktioniert und was das eigentlich für ein Konstrukt ist, in das man sich dann hineinbegibt, wenn man dort Sport treiben möchte. Das sind Informationen, die da zu finden sind.
Sie haben jetzt vorhin ein Wort gesagt, da wollte ich noch mal nachfragen. Sie haben gesagt, das Ganze passiert gerade relativ flächendeckend, auch in den kleinen Vereinen. Mhm. Das ist der große Unterschied zu 2015/16, oder? Dass damals eben dann Geflüchtete eher konzentriert in Unterkünften waren und man so als Verein oder Landessportbund dann auch ganz punktuell dorthin gehen konnte. Jetzt verteilt sich das ja total.
Genau, es ist natürlich jetzt schwieriger zu sagen, naja, wo sind denn eigentlich Menschen untergebracht? Das ist ja viel auch im Privaten passiert. Viele Menschen haben ihre privaten Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch Anfragen beim Integrationsministerium zu Beginn sind erstmal ins Leere gelaufen, weil gesagt wurde, naja, wir müssen warten, bis die Kommunen uns melden, wer bei ihnen sich registriert hat. Das heißt, die Erstaufnahmeeinrichtung, die 2015 ja viele Menschen aufgenommen haben, wo man dann relativ leicht viele Menschen auch erreichen konnte mit einem Sportangebot, das ist natürlich jetzt eine andere Situation. Da ist es tatsächlich am Ende sehr abhängig vom Engagement der Menschen vor Ort. Also entweder bei den Vereinen, das heißt die Vereinsmenschen, die aktiv, Vereinsverantwortlichen, die aktiv auf die Menschen zugehen, weil sie wissen, bei uns im Ort sind Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Wir würden gerne auch diesen Menschen den Verein als offenen Ort zum Zusammenkommen anbieten und zum Sport treiben, aber auch natürlich Menschen, die im direkten Kontakt zu den Geflüchteten stehen, also in karitativen Einrichtungen arbeiten und die Leute vor Ort betreuen, dass die einfach auch in ihrem Netzwerk den Sport verankert haben und dann eben, wenn jemand Interesse hat, sagen können, naja gut, ich kenne da den Vereinsverantwortlichen bei uns im Ort, da können wir mal gemeinsam hingehen.
Wenn wir jetzt auf die Menschen aus der Ukraine schauen, gibt es eigentlich viel Nachfrage an den Sport?
Also so genau können wir das natürlich jetzt auch nicht sagen, weil wir als Landessport da jetzt auch keine flächendeckenden, aussagekräftigen Statistiken erheben oder so. Das heißt, wir können ja nur von dem sprechen, was uns direkt so zugetragen wird. Das sind natürlich dann eher die Vereine, die gerade einen Bedarf haben. Also wir haben schon auch Vereine angesprochen oder die Sportbünde haben Vereine angesprochen und gesagt, wenn ihr etwas habt, was ihr explizit auch anbieten möchtet, ne, für jeden und auch sagen wollt, wir sind offen für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, dann können sie sich in einer Landkarte eintragen, in einer digitalen, die bei uns auf der Homepage auch einsehbar ist. Da haben sich schon noch einige Vereine gemeldet, aber ich bin mir sicher und das weiß ich auch schon ganz sicher, weil man immer mal wieder was auch mitbekommt, es gibt trotzdem auch viele Vereine, die machen das einfach aus einer Selbstverständlichkeit heraus und die fragen auch gar nicht nach Hilfe, die haben auch keinen Bedarf gerade an Beratung, sondern nehmen die Menschen einfach auf und treiben mit ihnen gemeinsam Sport. Und das ist natürlich auch eine große Anzahl an Vereinen, die fliegt dann bei uns auch unterm Radar.
Kriegen sie dann so natürlich gar nicht mit. Können Sie ein paar Beispiele nennen von besonderen Angeboten, die da so gemacht werden auf der Landkarte?
Wir haben beispielsweise einen Verein in Mainz, der FC Ente Bagdad, der hat relativ früh sein Angebot einfach auch mit Flyern oder Plakaten auf ukrainischer Sprache beworben. Also ist so ganz offensiv auf die Menschen zugegangen und hat darüber einige Leute in den Vereinen bekommen, die Interesse haben, Fußball zu spielen. Wir haben aber auch einen ganz kleinen Verein, die Turngemeinde Wallertheim. Die haben in Wallertheim eben auch Menschen aus der Ukraine aufgenommen und da natürlich auch den Kontakt gesucht und dann auch im Sport. Und dort ist eine Frau, die in der Ukraine auch schon Übungsleiterin war oder Trainerin im Verein, jetzt dabei, ein Angebot zu bieten der rhythmischen Sportgymnastik, was es vorher 20 Jahre lang im Verein nicht mehr gab, weil es niemanden gab, der es machen konnte. Die Gruppe hat jetzt 10 bis 15 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die rhythmische Sportgymnastik jetzt von ihr beigebracht kriegen und da viel, viel Freude dran haben.
Also eine neue Trainerin dazu
gewonnen. Eine neue Trainerin dazu gewonnen, ja. Und das ist schon auch eine tolle Sache.
Es läuft aber nicht immer alles gut, denke ich mal. Haben Sie vielleicht da auch schon Rückmeldungen, gerade was vielleicht russischstämmige Menschen in Vereinen angeht? Gibt es da tatsächlich ein Konfliktpotenzial oder ist das eine abstrakte Annahme?
Also wir haben das vereinzelt auch schon zurückgemeldet bekommen von Vereinen, dass die Vereinsverantwortlichen das wahrnehmen. Das ist natürlich auch, wie es überall in der Gesellschaft ja auch der Fall sein wird, in allen gesellschaftlichen Bereichen, Lebensbereichen, dass da, wo Menschen, die aus der Ukraine und aus Russland stammen, aufeinandertreffen, natürlich auch Konflikte auftreten können. Das läuft in vielen Fällen sicherlich ganz ohne Probleme und auch harmonisch ab, dass man aufeinander zugeht. Aber es gibt auch, wie in allen Lebensbereichen, auch im Sportverein durchaus das Konfliktpotenzial, dass man natürlich aufgrund von Vorurteilen gegenüber dem anderen, ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer da am Ende die Vorurteile hat oder ob es beide sind, ja, das wird in alle Richtungen natürlich ein Konflikt sein, dass man da eben eine schwierige Situation vorfindet.
Und Felix Kuhhaupt vom Landessportbund in Rheinland-Pfalz war es wichtig noch zu sagen, wenn Vereinsverantwortliche jetzt aufhorchen und mehr wissen wollen, es gibt in jedem Bundesland Ansprechpartner bei den LSBs zum Thema Integration durch Sport. Das war's auch schon wieder mit Sport am Feiertag um 22.50 Uhr hier im Deutschlandfunk Sport aktuell. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.